Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast. 2x20 netto von Mr. Futsal. Mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Economist Daniel Weimer. Und auf der anderen Seite heute unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hallo Sebastian, hey.
Hallo lieber Daniel und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Schön, dass ihr reinhört. Ja.
Wir waren mal wieder vorwiegend wöchentlich. Wir haben eine Woche ausgesetzt.
Ja.
Privat, Ferien, ja. Kinder und Co.
Und ich darf erwähnen, ich bin wieder die Notlösung, die irgendwie jetzt wöchentlich auch wieder dabei ist.
Die vorwiegend ungeplante Notlösung.
Ja, also ich springe immer ein für den Fall, dass kein anderer Zeit hat. Und ja, jetzt springe ich gerade wieder ein.
Ja, du bist aber da. Reicht ja.
Ja, aber du orientierst dich ja dann auch an meine Zeitmöglichkeiten, weil ich dir welche anbiete. Das ist ja auch schön. Ja, ja. Siehst du.
Ja. Ich mache auch mal ab und zu was für dich. Ansonsten. Ach,
danke. Sonst kennen wir dich als den Eigennutzmaximierer. So ist das.
Natürlich, der Opportunist. Da ist er.
Der Opportunist, genau. Der Futsal-Opportunist, so könnte man dich auch
nennen. Ich mache das ja nur für den Fame hier, weil ich ja mit den 800 Followern ja Millionen abziehe.
Ja, genau. Mit den 800 Followern, Hörern werden wir richtig, da bist du eine richtige Rich.
Apropos hier Gewinnbilanz von Mr. Futsal, ich habe jetzt auch den Account von Adobe jetzt mal abonniert für 11 Euro im Monat.
Dann haben wir schon minus 11 Euro mehr.
Genau, dann haben wir Soundcloud-Kosten einmal mehr 100 und jeden Monat, also nochmal 100. Also bist du bei 200 Euro Kosten. Stellen wir die Einnahmen gegenüber, zählen die Trikots, wir könnten so ein bisschen eine Bilanz aufstellen, dann
die sollst du mal
von Waren.
Die sollst du mal an die wenigen Liebhaber dann versteigern, vielleicht mag einer eins haben. Ja, aber spannend, ne, Daniel, vielleicht sollten wir mal so PayPal-Me machen, dass man uns spenden kann, für den Fall, dass man uns zumindest auf Null bringen wollte.
So, okay, genau, bitte hilf uns für eine Null. Wir wollen die Null halten.
Die schwarze Null, ja.
Apropos wieder Zugang von Vermögensgegenständen hier im Podcast-Schrank. Neu jetzt ein Fortuna Düsseldorf-Trikot. Habe ich jetzt mal besorgt aus der letzten Saison von Ivan. Schöne Grüße, der organisiert das ja alles bei uns, managt das, verwaltet das. Und er sagt, jetzt kann nicht sein, dass hier jetzt so tolle Trikots hier hängen. Und mir ist mal aufgefallen, hier sind fast alle rot. Also hier haben wir jetzt Fortuna-Trikot rot, hier liegt, man muss ihn aufhängen natürlich, das Hohenstein-Ernsthal-Trikot von letzter Saison und das Jan-Regensburg-Trikot von letzter Saison. Alle sind rot.
Alle rot. Ja, ich glaube, ich bringe dir mal ein MCH-Trikot mit. Dann hast du ein weißes oder ein schwarzes.
Haben wir auch schon. Darmstadt ist weiß, Mainz ist schwarz.
Ah, dann bringe ich dir ein altes von der letzten Saison, ein graues. Aus der ersten Bundesliga-Saison kriegst du das vom MCH, das ist ein graues.
Oh, das wäre stark. Panteras Graz, grün. Es sticht hier raus. Genau, und der Resttrikot ist gut. Die hatte ich einfach so.
Du brauchst also was schönes, urbanes, graues vom MCH. Ich glaube, das organisiere ich dir. Mhm. Dann gehe ich dort in den Keller und hole mir da ein graues, altes Trikot. Kriegen wir hin.
Ja, bloß natürlich den Futsal Penzberg-Wimpel. Wie viel ist der jetzt wert? Also, Rarität.
Rarität, also Knappheit. Also, das ist ein ganz knappes Ding. Da gibt es nicht mehr so viele von. Zumindest nicht aus dem Futsal. Ja, können wir vielleicht direkt mit einem Schlag hier die letzten Jahre wieder reinholen.
Ja, ich ziehe auch bald um. Vielleicht mal gucken, ob ich das irgendwie umorganisiere hier.
Vielleicht ist es größer.
Ja.
Es
gibt auch so richtige Sprecherkabinen, so Podcast-Kabinen. Kannst du auch die Wohnung bauen einfach.
Vielleicht kann jemand hier so eine alte Telefonzelle für dich spendieren. Kennst du die noch? Diese Telekom, diese gelben?
Aber es gibt dann so 2x2 Meter, glaube ich, in diese Kabinen. Ne, noch nicht mal 2x2, einmal 1 Meter. So Sprecher, die kann man auch ins Büro stellen. Ja. Aber so eine Sprecherkabine, kostet, glaube ich, 2000 Euro. Das ist eine Podcast-Kabine.
Ja, Daniel, kauf sie dir. Ich gebe dem Fuffi dazu.
GoFundMe.
Ja. So. Ja, schön, Daniel.
Die Liste der News ist extrem voll.
Ja, dann hau raus.
Kann ich nur sagen. Und ich würde vielleicht direkt, weil wir GoFundMe gerade angesprochen haben. Jetzt muss ich sagen, boah, so lange, wo finde ich das jetzt wieder überhaupt? Und zwar hat uns die News erreicht von, tja, sind natürlich hier nicht, wer das geschickt hat, ich gucke gleich mal nach, aber es ging um die Frauen, die gehörlosen Nationalmannschaft. Ja. Wer ist daran erinnert, vor einigen Wochen, und die Nationalmannschaft hat dann hat sich für die Weltmeisterschaft in Brasilien qualifiziert, konnte aber aufgrund von Budgetrestriktionen nicht teilnehmen, durfte nicht, wie auch immer, hat dann 60.000 Euro gesucht und das Geld kam jetzt wohl wirklich zustande, auch ein Großsponsor ist wohl mit dabei, deshalb steht nämlich der offizielle Zähler bei der GoFundMe noch, ich glaube, bei 30.000 oder 35.000, ich weiß gerade nicht mehr, also auch toll, und jetzt können anscheinend die Damen da, ja, können dann ihr Lebensziel nicht, aber einen Futsaltraum leben.
Ja, schöne Geschichte fürs Leben auch. Also wird man sicherlich nochmal von berichten, wenn man älter ist. Genau, die können sie jetzt dahin. Super, freut mich. Also mega. Und es soll ja, ich weiß nicht, was wir jetzt erzählen dürfen, aber es soll wohl einen großen Spender gegeben haben. Also jemand, der einen großen Betrag oder größeren Betrag gegeben hat. Ne? Bleibt natürlich alles anonym.
Das ist noch das beste Signal, ne? Dass es jemand gibt, der sich da engagiert. Ah, Michelle, genau. Schöne Grüße an Michelle, hat uns das nochmal gemeldet. Tolle News.
Sehr cool, sehr cool. Ja.
Das war einfach ein super Übergang zu den Feedback der Community. Kevin hat sich gemeldet und Torhüter bei Eintracht Südring und hat mal darauf hingewiesen, dass Eintracht Südring doch schon mal in der Regionalliga Ost war, Nordost, 2019 und 2020. Und davon sind jetzt auch nur zwei Spieler da, aber immerhin. Und wir haben überlegt, okay, warum läuft das jetzt so ein bisschen besser oder was ist da los bei Eintracht Südring, weil die so ein bisschen euphorisch gestartet sind auch. Ja, und da trainiert wohl auch Alberto, irgendwie Brasilianer, Portugiese und reorganisiert das Ganze seit 3 Jahren und da ist so ein bisschen Zug da. Zwei Teams, Hallenzeiten sind da, viele Spanier, also viele mit Futsal-Affinität wohl dort. Ja, hat das so ein bisschen erklärt.
Ja, das ist cool. Schön. Mhm.
Also immer toll an alle, ne? Meldet uns solche Sachen zurück, weil dann helfen wir uns und euch wie den anderen Hörern mit solchen Background-Infos. Und deswegen hat sich auch Peter gemeldet. Schöne Grüße. Und zwar hat er unsere Liste von ehemaligen Fußballprofis im Futsal erweitert. Wir hatten ja jetzt Sebastian Helwig. Den Timo Heinze, wir hatten Manu Fischer. Jetzt habe ich mir den Namen vergessen von den Warriors.
Wolfschmied oder so? Wolfschmied?
Wolfscheid? Philipp Wolfscheid?
Wolfscheid.
Das war's. Ja. Und wir haben jetzt noch, und da hat er natürlich recht, Lennart Hartmann. Hat ja sogar im ersten Länderspiel der Futsal-Nationalmannschaft auch performt auf dem Parkett. Danke. Auch wieder völlig vergessen. Also ein paar Namen kommen und gehen und dann, ja, und Elias Saar, der auch gerade in der zweiten Bundesliga Fußball, immer wieder Buden macht und,
ja, guter Mann, ne?
Dann kam von Emi der Hinweis, also alles auch Instagram-Namen teilweise, Hinweis auf das Interview von Paul Dardai. Und man hat dann, also Hertha BSC gegen St. Pauli Fußball gespielt. Und danach war dann die Nachfrage, ja, okay, was läuft da jetzt besser und was ist los? Und ja, da fiel das Wort Futsal bei St. Pauli. Dass vieles ihn an Futsal-Elemente erinnert. Paul Dardai, wir erinnern uns, bei Hertha wollte er damals auch die Futsal mehr einbinden. Da gab es mal auch mal so ein Interview. Also er ist ja sehr Futsal-affin. Ja, und St. Pauli steht ja dann top oben in der zweiten Bundesliga. Das kann natürlich nur am Futsal liegen.
Hat auf jeden Fall einen Einfluss, ne? Elias Saad, Leistungsträger. Und ja, ich will jetzt nicht Elias Saad zu viel Erfahrung vom Futsal zuschreiben, die jetzt nützlich sind. Aber sicherlich hat er hier ein, zwei Dinger mitgenommen, die ihn sicherlich schon mal in Situationen gebracht haben in der zweiten Liga, die er erfolgsbringend ausgenutzt hat. Das ist in der Hinsicht sicherlich ein Einfluss. Wie stark, wie doll, kann man nicht sagen, aber es hat einen Einfluss. Und Paul Dardai, genau, sagtest du, wurde gefragt, warum man gegen die nichts machen konnte. Ja, weil die so viele Positionswechsel hatten und die Räume so unterschiedlich besetzt haben. Das war schon fast, es war wie Futsal, meinte er. Das ist halt nicht zu verteidigen so leicht. Auch in der zweiten Liga nicht. Und Elias Saad war einer, der sicherlich diese Elemente eingebracht hat. So, Punkt.
Danke, danke dafür den Hinweis. Dann Sebastian Klauber, schöne Grüße nach Futsal Nürnberg. Denn Sebastian hat uns dort, ja, verantwortlich auch für die Abteilung Futsal, ein wunderschönes historisches Dokument nun geschickt. Und zwar das Jubiläumsheft von Futsal Nürnberg. 10 Jahre. Und wirklich toll, hat er uns zugeschickt. Wirklich toll, was man hier lesen kann. Und die Geschichten erinnern mich auch so sehr an meine Anfangszeit bei PCF Mühlheim, wie wir begonnen haben. Ja, wie man eben mit der kleinen Gruppe begonnen hat. Anekdoten sind dabei. Also wirklich toll, was man hier so findet. Tolles Dokument. Ist jetzt auch echt, wie viele Seiten sind das? 74 Seiten mit Statistiken.
Oh, schön.
Genau, und ich habe ein paar Sachen unterstrichen übrigens, mal die ich aber interessant fand. Hier, einmal sagt man ja, am Anfang haben wir ein Kernteam gehabt von 3 bis 4 Leuten. Ja, ich erinnere mich auch, so diese ersten Pioniere, die man braucht, damit es losgeht. Mhm. Ja, das ist halt nicht, einer hat eine Idee und kann das, sondern man braucht dann erstmal so ein Orga-Kernteam. Das fand ich ganz interessant. Und auch hier ganz spannend, dass man sich aus einer Aktion damals der Industrie- und Handelskammer entwickelt hat, die damals nämlich aus jungen Erwachsenen aus Andalusien da irgendwie Ressourcen bereitgestellt hat. Und da hat man das an diesem Futsal-Hochschulkurs angebunden. Und da sind wir beim Thema Futsal-Hochschulkurs als Quelle von Futsal. Ne? Und
ja.
Ist irgendwie versiegt in den letzten Jahren. Diese wichtige Quelle, oder?
Ja, ist auf jeden Fall nicht merkbar mehr geworden in der Ebene. Zumindest nicht, wenn man sich die Landkarte anschaut. Und ja, ich glaube, es laufen einige Futsalkurse an den Hochschulen, nur wir wissen nicht von allen davon, weil sie nicht in irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen. Aber ich weiß es aus Osnabrück, ich weiß es aus Göttingen etc. Da läuft Futsal, nur es ist halt nicht im Verbandswettbewerb. Ne? Und dann läuft das unterschwellig weiter und es hat eher einen Freizeitcharakter, weniger den Breitensport beziehungsweise Leistungssportcharakter. So ist das eben. Also Wettbewerbssport ist da nicht so vorhanden. Ne? Ja, aber es gibt ja regelmäßig die Hochschulmeisterschaften. Da nehmen dann auch hier und da
das Mannschaften. Das stimmt, ja. Aber hier so, dass sich halt Vereine daraus entwickeln, das hat ein bisschen abgenommen. Kommen wir nachher. Mhm. Wir haben einen tollen Beitrag zu Frankreich und die Futsalentwicklung. Ja. Da spielt das nämlich auch Schule, Hochschulen sehr wichtige Komponente. Ja, und im Vordergrund standen hier eine sympathische Truppe, die Lust am Futsal hat. Super. Weil das geht irgendwie auch bei vielen neuen Teams, verstehe ich manchmal nicht, warum die Futsal machen. Dann fragt man nach, naja, wir suchen was für den Winter, war mal dabei. Oder ja, wir wollen einfach hoch in die Bundesliga, so ein bisschen einfach dieser Erfolg, aber egal, Hauptsache Fame. Mhm. Ja, so ein bisschen, das war am Anfang auch ein bisschen anderes Klima, fand ich bei den Vereinen tatsächlich.
Dann ja, damals.
Ja, sag nur.
Gut, klar, es ist seit jeher niedrigschwellig, wenn man erfolgreich werden will. Also, zwar finde ich, heute ist diese Schwelle schon am größten geworden, weil Bundesligist wirst du nicht mehr so einfach. Aber damals war das aber noch ein ganz anderer Aufwand, den Sport zu betreiben. Einerseits hattest du nicht so viel Unterstützung durch Verbände wie heute vielleicht. Und gleichzeitig hast du damals auch nicht Wettbewerbsstrukturen wie heute. Also eigentlich hast du heute schon viele Strukturen, die du als Neuling jetzt nutzen könntest. Die hattest du früher nicht, die musst du selbst noch, ich sag mal, erzeugen teilweise.
Das ist, ne? ist ja schon eine spannende Frage, inwiefern wann solltest du diese Strukturen schaffen? Denn sie zerstören wiederum andere Strukturen. Also vielleicht zerstört so eine Bundesliga eben dieses Hobbymäßige.
Oh, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also zumindest den Daten zufolge könnte man dieser These folgen. Ne? Also seit Bundesliga-Start haben wir keine Zunahme und auch keine zunehmende Stabilität im Unterbau. So ist das. Ne? Ja. Genau, das erstmal dazu, zu dieser These. Die kann man kurz kommentieren in der Hinsicht. Ja.
Genau, dann gab es nochmal hier auch einen Hinweis auf die Futsal-Liga Mittelfranken, die gab es einige Zeit. Da hat man nämlich gestartet, das habe ich auch schon wieder vergessen, dass es die damals nochmal gab, als so eine Unterliga. Denn da gab es auch keine Regionalliga Süd und nicht. 2013/14, da ist man dann gestartet als einzige Futsal-Truppe. Der Rest waren alles Fußballer im Winterfußball-Style. Hat dann auch viel internationale Spieler gehabt damals schon, was ja auch bis heute viele Teams eigentlich prägt. Ja, ist dann irgendwie, gab es die Einführung der Bayernliga, die kamen dann. Dann hatte man auch interessant so ein Glück, irgendwie Rami kam dann wohl. Und Rami war professioneller Fußballspieler aus dem Libanon, der bei Adidas angefangen hat zu arbeiten und hat wohl sehr viel Input gegeben. Den man dann auch wie immer wieder in den nächsten Jahren, wenn es um den Abstieg ging und Aufstieg, immer wieder geholt hat. Dann kam irgendwie Rami, wurde eingeflogen. Und dann hat er dann irgendwie die Saison gerettet. Das sind so die glücklichen Umstände, die manche Teams haben. Ich weiß noch, Futsal Lions damals, gerade Lukas ja bei mir in der Abteilungsleitung, als Torwart. Und da kam dieser Torwart aus Spanien. Und der hat so viel Input mitgebracht, sodass auch Lukas innerhalb von einem halben Jahr auf einem ganz anderen Niveau war. Das ist schon das ist ein toller Wissenstransfer. Das geht relativ schnell im Futsal, finde ich, wenn du einen hast, der das kann.
Ja, Wissensvermittlung kann schnell gehen. Das Verkörpern und Aufsaugen des Wissens dauert manchmal ein bisschen länger, aber ja, du hast recht. Ich denke, viele Vereine, die heute bestehen oder auch vielleicht in Regionalliga oder Bundesliga spielen, werden an einem bestimmten Punkt irgendwo jemanden gehabt haben, der auf einmal ein mega Input war für den Verein. Ja, also da kam dann jemand aus manchmal aus dem Nichts. Ich kann mich auch an so einen oder anderen erinnern, sei es Clevers und Pelch beispielsweise für den MCA. Aus dem Nichts kam er auf einmal in Osnabrück bei mir zum Hochschulsport und ich sagte, du bist viel zu gut, komm mal bitte nach Bielefeld.
Und das so. Vergisst man bei dieser Futsalentwicklung, das ist ein Glück, das ist reines Glück, ja, was kommt, aber je mehr Vereine du in der Breite hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Glück findest als Gesamtcommunity.
Richtig, ja. So ist es, vernetzt und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher.
Vielleicht als letzter Punkt aus dem Buch, was ich echt eine ganz witzige Anekdote fand, denn damals hatte man wohl auch in Bayern recht lange keinen Futsalpass und konnte dann irgendwie spielen, da war eine lange Diskussion, dann gab es wohl auch eine Sitzung mit den Verbandsfunktionären dort und ja, dann steht dann hier halt, der Verband hatte lange einen Präsidenten, der mit durchaus interessantem Demokratieverständnis agierte. Gedächtnisprotokoll, ich bitte darum, dass sich diejenigen nicht an der Abstimmung beteiligen, die nicht für mich stimmen möchten. Klassiker, also könnte ich auch aus verschiedensten Sitzungen, wo ich war, ja, da laufen Sachen ab, die sind absolut nicht demokratisch.
Ja, ich kann dir auch so aus einigen Sitzungen beim Verband dir ein paar Anekdoten erzählen, die man vielleicht nicht, ich sag mal, demokratisch vertreten sollte.
Ja.
So ist das.
Also tolles Buch. Ich meine, die haben 100 wohl von jetzt gedruckt. Ist jetzt irgendwie nicht als journalistisches Werk hier rausgegeben oder so, aber vielleicht schreibt einfach Futsal Nürnberg mal an. Keine Ahnung, ob man das irgendwie kommen kann, einen Obolus da lassen. Tolles Werk, wirklich super, ne, dass man mal so Input hat. Ja.
Schön.
Ja. Dann, soll ich weitermachen oder hast du mal zwischendurch?
Du hast eine Mega-Liste.
Ja, ich habe eine Mega-Liste.
Im Normalfall arbeitest du dich daran ab und ich füge dann einfach noch was hinzu. Ja,
wunderbar, dieses Schema gefällt mir doch.
Ja, gerne.
Dann, danke, es war kein richtiges User-Feedback direkt, aber indirekt. Oliver Vogel von Jan Regensburg, ja auch jahrelanger Pionier, hat bei LinkedIn und bei Insta nochmal damals im Podcast mit Jan Regensburg neu verlinkt und darauf hingewiesen, wie Jan Regensburg eben Futsal in der Jugendausbildung einsetzt. Und vielen Dank, Olli, weil das zeigt ja auch, dass unsere Podcast-Inhalte, ja nur weil wir neue Folgen rausbringen, sind ja die Inhalte der alten Podcast-Folgen nicht obsolet oder abgeschrieben, denn vieles gerade aus den Anfangs-Podcasts, viel mit Gästen, ist ja weiterhin super relevant, also hört euch die auf jeden Fall an.
Ja, das war Podcast-Folge 16, glaube ich, war da gemeint, ne? Wahnsinn, ey, das muss man vorstellen, wie lange das her ist. Ich scrolle jetzt gerade mal runter hier in den Podcast. Und kann dir sagen, wann das war. Das war vor 5 Jahren. Oder ne, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren.
Ja.
Ja, das okay. Das fühlt schon wie eine kleine Ewigkeit an, Daniel. Aber unabhängig davon.
Das stimmt.
Ja. Das war während Corona, glaube ich, dann sogar. Wenn ich das richtig sehe. Oder kurz davor, glaube ich.
Da haben wir auf jeden Fall auch durchgezogen, ja.
Ja. Ja, schön.
Das war noch ein. Dann, was habe ich denn. Was habe ich hier? Lange Kurzzeitleits? Achso. Ich habe ja den Bing Image Creator entdeckt. Also wer unseren Insta-Kanal betrachtet, sieht ja, DALL-E ist ja die Bild-KI von OpenAI, die jetzt auch bei Microsoft über den Bing Image Creator zur Verfügung steht. Man kann so tolle Bilder damit machen. Und ich habe dann auch dann generiert, DFB-Verantwortliche stehen auf einem Futsalfeld und jubeln euphorisch. Oder sowas. Oder Karl Marx spielt Futsal zusammen mit Ibrahimovic. Mega geil, probiert das mal aus, da kommen lustige Futsalbilder raus und ich fand das Bild mit dem DFB, also das ist auch die KI, man sieht ja auch, was für Vorteile so eine Bild-KI hat, wenn sie auf Bilder trainiert wird und dann dieser, ja, so stellt man sich dann auch das vor, das war schon recht realitätsnah, also ganz witzige Sache, habe ich für mich entdeckt.
Ja, das ist schön, wir werden ja in der Gruppe in der Hinsicht von dir auch versorgt mit KI-Bildern.
Ja, ich mache auch weiter. Ich poste mal ein paar bei Insta, wenn mir ein paar gute Ideen einfallen, ich poste einfach ein paar.
Genau. Und du hast ja einige noch gar nicht, einige werden sicherlich auch noch ein Post wert. ja, die du noch nicht rausgehauen hast, die noch bei uns Insider-mäßig
unterwegs sind.
Genau, such mal bitte. Gut, was hast du noch so auf deiner Liste?
Ich habe noch. Die Hessenliga ist jetzt endlich online. Mit, auch Mainz ist ja mit dabei aus dem Südwestverband, aber darf mitspielen. Ja. Ist jetzt online, 9 Teams, super Sache. Alles läuft in Hessen jetzt wieder normal. Fehlt es halt die Niedersachsenliga, die in den letzten Jahren immer da war. Und Baden, Thüringen und ja, vielleicht Bremen ja doch wieder noch so diese Hobby-Ligen, wie wir sie nennen, die aber auch schon durchaus im DFB-Net ja vorkommen.
Ja.
Ich habe dann von Hot Futsal heute einen schönen Post, nee, nicht heute, ich glaube, das war gestern, vorgestern, zum Hot Futsal Camp gesehen, wie man da schön Kinder einlädt. Also es läuft super anscheinend, Futsal Camp für Kinder, klar, in der Halle. Toll, also das, hey, das ist eine schöne Möglichkeit, an Kinder ranzukommen.
Das ist eine selektive Wahrnehmung, was Social Media angeht. Beim MCH ist jeden Tag in den Herbstferien, 2 Wochen lang, jeden Tag Futsal Camp. Jeden Tag.
Ah,
kannst du in der Story da nachvollziehen. Jeden Tag wird dort Futsal-Camp gemacht mit 30 Kindern. Ja? Und man könnte die doppelte Anzahl der Kinder sogar dahin holen, aber so viele Ressourcen hat man gar nicht. Das muss man mir vorstellen. Ne? So, und ja, das auch dazu. Also Hot und der MCH machen Futsal-Camps und machen das richtig schön. Ne? Ja.
Dann habe ich entdeckt, es gibt einen Futsal-Liebhaber unentdeckt unter den Profifußballern, und zwar Lars Bender, hat nämlich auf einem DFB-Insta-Video generell um Jugendfußball, also gerade die sehr aktuelle Diskussion, die im DFB-System geführt wird, und Lars Bender hat hier ganz klar über Futsal gesprochen, dass er in der Hallensaison sich immer verbessert hat, weil man ja dieses 4-4 hat.
Ja, genau, und er hat sogar Futsal gesagt, ne?
Ja, Hallenfußball, Futsal, weiß ich gar nicht mehr. Wenn du es gehört hast, Futsal, dann passt das.
Ich habe den Beitrag auch gesehen. Er hat gesagt, da haben wir mal, also da haben die ja über diese Kleinfeldgeschichten gesprochen. Und da hat er Futsal eingebaut, auf jeden Fall. Mhm. Das war was ganz anderes. Muss ich mich gerade korrigieren, denn er hat es nicht gemacht. Und die haben aber die hätten die ganze Zeit, die Sachen, die sie da erzählt haben, die hätten einfach den Begriff Futsal einbringen müssen.
Ja, genau. Futsal ist nicht gefallen. Genau. Er hat auch ein 4 zu 4.
Es ist nicht gefallen. Er hat die ganze Zeit das erzählt. Immer von, wie man in der Halle sich verbessert und so weiter. Dabei, man umkurvt den Begriff Futsal aktuell beim DFB. Das war nämlich der Punkt, den ich da auch hatte. Mhm. Ich habe ihn aber... Das habe ich jetzt gerade mit Pal Dardai verwechselt, weil da hatten wir den ja gehört, den Begriff Futsal. Und das ist der Punkt, mit den ganzen Foninho- und Kleinfeld-Fußballgeschichten, die da gerade so en vogue irgendwie beworben werden, von Paul Dardai, von Lars Bender, von wie heißen sie alle, die da gerade Werbung für machen, um da irgendwie eine neue Ära zu schaffen im Jugendfußball. Man umkurvt ganz gekonnt den Begriff Futsal, dabei spricht man eigentlich da die ganze Zeit von Methoden, die im Futsal natürlich und gang und gäbe sind.
Das ist wirklich sehr auffällig, finde ich auch. Man redet gerne um 4 gegen 4, 5 gegen 5 und dann benutzt man andere Wörter und Fantasiesportarten, die es angeblich gibt oder die man jetzt kreiert hat. Ja, das ist wirklich schade. Ja.
Genau.
Dann war Futsal Südamerikameisterschaft der Frauen.
Okay.
Und Brasilien besiegt Argentinien 2-0 im Finale. Und ja, waren viele Teams dabei, fast alle aus Südamerika mit einer Frauennationalmannschaft. Brasilien in der Gruppe mit 5 Teams, einfach mal 42 Tore in 4 Spielen. Also da sieht man diese doch sehr deutliche Diskrepanz und Ungleichgewicht noch in der Qualität. Das sieht man jetzt schon noch mal deutlich mehr als bei den Männern.
Jo. Ja, richtig.
Aber da läuft halt auch eine komplette Meisterschaft durch der Frauen. Finde ich super, dass man da in Amerika so weit ist, in Südamerika.
Mhm.
Dann habe ich mir 2 Spiele mal angeschaut, nicht aus der Bundesliga, sondern mir wurden die zugeschickt. Einmal Darmstadt gegen Futsal Nürnberg 4-4, nämlich mit Highlights. Und Blumstadt gegen Kroatien 9-1. Und beides Highlight-Videos, super, ja, schön lang, ich weiß gar nicht mehr, 7 Minuten, 6 Minuten. Keine komische Musik und das war schon toll und auch mit Einblendung sogar des aktuellen Spielstandes und die Highlights von Darmstadt waren dann auch noch mit Torschützen eingeblendet. Wunderbar, das fehlt ja auch bei den DFB-Highlights. Ich darf ja nicht mehr so viel sagen aus der AG-Kommunikation. Ich kann nur so viel sagen, dass ich die Highlights...
Maulkorb.
Ja, der Maulkorb, aber ich kann so viel sagen, die Highlights werden sich wieder ändern der Futsal-Bundesliga. Und zwar sind die Forderungen, die die Community hatte, alle gehört und man versucht das jetzt einmal umzusetzen. Also wir freuen uns also auf Highlights, wie es ja auch in den Regionalligen möglich ist.
Ja, aber genau, also da sollte man drauf achten, was da verändert wird, denn meines Wissens nach, von dem, was ich aus dieser Geschichte gehört habe oder davon gehört habe, wird es nicht so gut wie letztes Jahr. Also man hat schön krass die Qualität runtergezogen, damit man jetzt mit leichten Verbesserungen unter dem Niveau vom letzten Jahr weitermachen kann. Ohne so, es ist eine Strategie.
Ja, richtig. Also, es wird weiter keine Kommentare geben.
Genau, eine Strategie der Qualitätsverschlechterung. Damit aber ohne Beschwerde. Das ist ein Beschwerdemanagement jetzt einfach gerade.
Zumindest so. Man reagiert auf die Fans oder auf die Community und auch auf die Clubs natürlich, die jetzt dann stark sich auch dagegen Veränderungen ausprobiert haben. Das YouTube-Konzept kommt super an. Genau, aber jetzt kommen wir vom Thema ab. Ja, Darmstadt gegen Nürnberg nämlich. Ich fand das super. Ich finde auch Darmstadt eine ganz tolle Halle. Die wäre auch komplett Bundesliga-reif. Ist nämlich gar nicht schlecht da. Und ich habe mal auch ein paar Turnizen gemacht. Ich fand, beide Teams, sieht man, haben Futsaltechnik oder einige Spieler mit wirklich Futsaltechnik, Sohle, Fintas und so weiter. Parallelerpässe habe ich gesehen. Habe ich mehr gesehen als in der Bundesliga teilweise. Und ich fand bei Nummer 7 Darmstadt hatte sehr gute individuelle Futsal-Skills. Ich glaube, Sarui heißt er, glaube ich. Und der Keeper Hemmenstedt fand ich auch ziemlich gut. Hat ein gutes Spiel gemacht und hat auch gute Futsal-Saves gehabt, bleibt lange stehen. Also das waren so die zwei Spieler bei Darmstadt, die mir aufgefallen sind. Nummer 6, Kojic, super schneller Spieler bei Nürnberg, der gar nicht viel Tor gemacht hat, aber der einfach extrem viel vorbereitet hat. Und Nummer 7, sehr auffällig, dann im Abschluss stark. Und da war eben auch eine Parallela. Ne? Also die finde ich bei Fortuna beim letzten Heimspiel hat keiner eine Parallela gemacht.
Ja.
Und vielleicht den Unterschied, den man sieht zu jetzt höherem Niveau, ist halt wirklich der Abstand zu den Spielern, also dieses Anlaufen, sodass man immer einen Meter dran ist am Spieler, so das merkt man halt, das ist schon der Unterschied, Bundesliga, Regionalliga, und nicht immer alle hinter der Balllinie, also dieses wirklich kompakte Verschieben, alle hinter dem Ball so schnell wie möglich, das sind halt schon die sichtbaren Unterschiede, die man sieht. War aber ein tolles Futsal-Event.
Ja, kann ich nur bestätigen. Daniel.
So. Und beim Blumenstadt ebenfalls 9-1, auch gut gemacht und da haben auch ein, zwei Kicker gute Futsal-Erfahrung, wie man sieht, am Ball. Aber in Kroatien zum Beispiel eher statisch, mit so ein bisschen statisch, keine Rotation, also doch eher so Fußballer spielen mal Futsal und schießen sich dann den Ball so ein bisschen hin und her. Das war viel statischer, da war Blumenstadt jetzt doch schon deutlich dynamischer, da war auch ein guter, weiß nicht, Spanier, Portugiese dabei, der hat da gut gewibed, sagen wir es mal so. Schickt uns also die Spiele. Ich finde das toll, wenn wir da diese auch so Highlights bekommen aus den Regionalligen oder tiefer.
Ja, sehr gerne. Schauen wir uns gerne an, wenn wir die Zeit haben. Und ich, wenn ich sowas finde, finde ich auch immer begeistert. Bin ich begeistert, weil das einfach Teil der deutschen Futsalkultur ist. Ne? Ja.
Schön. Und dann würde ich schon fast zu einem der Hauptthemen heute, außer natürlich unsere Nationalmannschaftsspiele.
Ach so, oder da war ja was.
Aber ich überlasse dir das Feld für das Hauptthema, denn du hast das Video entdeckt des französischen Fußballverbandes.
Ach so, ich dachte, jetzt führst du da kurz ein, aber ich kann es natürlich auch übernehmen, mein Lieber. Genau, also erstmal muss ich ein Riesenkompliment an den französischen Fußballverband geben, der auf seinem Hauptkanal bei YouTube wahnsinnig interessante Reportagen in der Begleitung der entsprechenden Nationalmannschaften produziert. Die Futsal-Nationalmannschaft eingeschlossen. Und so habe ich mir mal eben im Bezug auf die WM-Qualifikation, auf die Elite-Runde, dort unter anderem Highlights angeschaut zu den Spielen der Franzosen und habe dann gesehen, oder ist mir auffällig geworden, dass die eine kleine Reportage vor dem Spiel und nach dem Spiel jeweils produzieren. So. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, habe mir dann das angeschaut zu den entsprechenden Spielen Slowakei, Deutschland und jetzt auch zu den beiden Spielen gegen die Kroaten, die die Franzosen übrigens gewonnen haben, zu Hause und auswärts. Was mir aber noch weiter aufgefallen ist, weil ich dachte, das ist aber ein ganz interessanter und gut gemachter und auch ein authentischer, also da geht es nicht um irgendeine Marketinggeschichte, sondern da merkt man einfach, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr Flair, Kunst, ach, ich will nicht sagen, einfach
War auch
Natur
nichts
drin.
vorbereitet, war einfach eine offene Diskussionsrunde, ne? Also.
Richtig, richtig. Genau, der nächste Punkt, genau, da wollte ich drauf ein. Und dann ist mir aufgefallen, weil wir uns ja immer gefragt haben, wie machen die Franzosen eigentlich das mit dem Futsal, dass sie so weit sind, dass sie so stark sind, dass sie jetzt Kroatien zweimal besiegen und auf dem Weg zur WM sind. Nach der EM jetzt auch WM. Ja, und dann war da direkt so eine Podiumsdiskussion, so eine Vortragsgeschichte, wo dann verschiedene Vertreter des Verbandes inklusive Nationaltrainer sitzen. Und der Beitrag heißt einfach, der Futsal-Entwicklungsplan in Frankreich. So. Oder Futsalentwicklung oder Plan der Entwicklung des Futsals in Frankreich. Schaue ich mir das an, habe euch das gegeben und du hast dir das auch angeschaut. Und man stößt auf wahnsinnig interessante Daten
Können wir auch
und dann auch,
verlinken in die Shownotes, packe ich auch den
ja
Link dazu
genau,
rein.
auf wahnsinnig interessante Daten und auch die Erklärungsansätze, warum diese Daten so gut aussehen. Aber wir können ja mal von ein paar Daten in Frankreich sprechen, damit man weiß, wovon wir sprechen. Erstmal, wir haben in Frankreich über 38.000 Futsal-Aktive. Das heißt 38.000 Spieler oder Spielerinnen. Es sind ungefähr 3.700 Frauen und 34.500 Männer. Wachsend laut dem Beitrag in den letzten Jahren um 14% gestiegen, die Anzahl der Futsalspieler.
Im
Dann, wenn man das.
Durchschnitt davor um 10% jedes Jahr, also über die letzten Jahre
Ja,
10%.
richtig, genau.
Trotz
Genau,
Corona,
wenn,
haben die auch nochmal betont, trotz
genau.
Corona sind die
Genau.
gewachsen. Wo wir extrem eingebrochen sind, ist der Französische aber
Ja,
einfach weitergewachsen.
genau, wir können die ganzen Diskussionspunkte, die Punkte dort vom Beitrag hier wiedergeben. Ansonsten schaut es euch an, total interessant. Kann man einfach YouTube automatisch Übersetzung machen, ist nicht so top, aber man kann den Kontext irgendwie verstehen. Dann, was noch interessant war, also erstmal, lass uns das mal direkt in den Vergleich zu Deutschland ziehen. In Deutschland, wie viele Aktive im Futsal haben wir da, Daniel?
Ja, wir haben ja nur unsere Schattendaten. Wenn wir die Teams nehmen, lass es weiterhin irgendwas von 3000 sein. Dann das ist schon sehr hochgegriffen.
Ja, sagen wir mal, wenn es richtig gut läuft, haben wir 10% von den Franzosen.
Ja.
10%. Und so sieht es auch ungefähr aus. Die Franzosen haben nämlich ungefähr 1000% unserer Clubs. Die haben insgesamt 1582 Futsal-Clubs in Frankreich, Daniel.
Clubs mit
Auch,
Futsalsektionen.
ja, genau, also Mannschaften könnte man sagen, genau, um das besser zu verstehen. Und übrigens, davon sind 126 Clubs zertifizierte Futsal-Clubs mit entsprechender Fußball-Futsal-Schule. So wie ich das verstanden habe in dem Beitrag, heißt das, man hat mehr oder weniger eine Jugendabteilung. So, und dann kriegt man ein Zertifikat
Das, nee,
des
das, den
französischen
Teil habe ich mich
Verbandes.
nicht richtig verstanden mit dem Übersetzer.
Ja.
Ob das nur, weil er hat davor was von Fußballschulen erzählt, also ob das so Sommercamp, also so Fußballschule ist, die mal im Sommer stattfindet und das dann das auch als Futsal gibt. Diese
Ja.
100, also das habe ich nicht, auch nicht ganz verstanden, diese 126. Wie
Auf
also das
jeden Fall.
Französisch mächtig ist, sagt
Ja.
uns mal, was
Der soll
das
uns das
war.
bitte übersetzen. Aber es hat sich, also ist auf jeden Fall spannend, allein die Zahlen mal zu hören. So, Daniel, und was dann noch rauskam, ist, dass von diesen 1582 Futsalclubs, dass davon 1500 ungefähr in Fußballvereinen verankert sind. Und in Frankreich gibt es ungefähr 15.000 Fußballvereine. Das heißt, Daniel, das musst du dir auch mal vorstellen, rund 10% aller Fußballvereine in Frankreich haben eine Futsalabteilung oder haben einen Futsalbereich sozusagen. Wenn wir das mal auf Deutschland runterbrechen, dann hätten wir so viele Futsalvereine, wie wir heute Aktive haben ungefähr. Das sind so von 25.000 Vereinen oder 24.000 Vereinen hätten wir also 2.400 Vereine. Ich glaube, so viele, also wir haben ja gesagt, 3.000 Aktive vielleicht. So. Ja, das muss man mir vorstellen, wenn man ungefähr die Proportion von Frankreich hinbekommen würde. Na? Aber jetzt müssen wir auch über die Gründe sprechen. Wie kann sowas entstehen? Wie kriegt man so eine hohe Population ran? Na, also wie kriegt man 38.000 Aktive und 1.500 Clubs und so weiter und so fort? Da muss ja irgendwie eine Kultur entstanden sein. Einerseits fördert der Verband. Wir sehen hier, dass der Verband ja, bis 2025, seit dem letzten Jahr, über 18 Millionen Euro investiert an Budget. Das sind also 18,4 genau laut dem Bericht dort. Ich weiß, wir haben keine Transparenz und da kommst du gleich sicherlich drauf, dass das absolut hier transparent gezeigt wird. Das finde ich Wahnsinn. Diese Transparenz,
Ja, das ist wirklich toll, ja.
diese Prozesstransparenz und so weiter, Transparenzmanagement ist top hier gerade. Die machen das bei YouTube auf dem Hauptkanal und sitzen da und sprechen genau darüber, was
ich habe noch nicht mal auf den DFB-Sitzungen jemals ein Budget, Futsal-Budget-Folie gesehen, ja?
Ja, egal, ich habe nicht, ja, hab nicht in einer Sitzung irgendwo mal irgendwie irgendwelche Daten gesehen, ja, so, die in der Hinsicht irgendwie, da haben wir uns ja letztens gefreut, dass da so ein toller Bericht zur Bundesliga kam, aber das kennst du doch, also das ist Wahnsinn, was die Franzosen da jetzt einfach an Transparenz zeigen, das ist aus meiner Sicht gelebter Sport demokratisch. Das ist einfach so. Das ist das demokratisch gelebter Sport. Und da muss man den DFB jetzt einfach sagen, okay, nehmt euch, das wäre ein tolles Beispiel jetzt gerade für euch. Guckt euch, wir verlinken das ja, guckt euch das mal an, das ist total spannend. Gut, Daniel, aber das war ja nicht alles. Einerseits wird heftig Geld investiert, es wird zertifiziert, und damit, du weißt auch, wenn du ein Zertifikat hast, hast du wiederum irgendwie sicherlich einen Anspruch auf Fördergelder, ne? Also das wird gefördert, gibt diesen ökonomischen Anreiz, ne, den du dann sicherlich da auch uns erklären könntest. Aber was dann noch spannend ist, man ist massiv mit dem Verband, also mit dem Futsal, in den Schulen unterwegs. Futsal ist in Frankreich Schulsport Nummer 1. Laut diesen Beitrag gibt es 200.000 registrierte Aktive in Schulen im Futsal. Also das muss man sich immer übersetzen lassen. Ich habe das dann übersetzt.
Da wusste ich auch nicht, ob das 200.000 Schulstufen, Klassen sind, weil er sagt dann ja auch Schulen und Hochschulen. Ich stelle mir vor, wie so Futsalkurse.
Ja, nee, das muss man verhältnismäßig.
Ich könnte sagen, er meint 200.000 Futsalkurse an Schulen und Hochschulen. So habe ich es verstanden. Aber
ach, krass. Ich habe das mir übersetzen lassen durch, wie heißt sie, das schlaue Übersetzungsprogramm im Internet. Egal, unabhängig davon. Laut dem Übersetzungsprogramm hat er mir mehr Angebote gemacht. Oh Gott, ey, bitte schaut euch das an, liebe französische Native Speaker, und erklärt uns das nochmal. Aber ich sag's jetzt mal so, erstmal, was klar rüberkam, Nummer 1 Sport an Schulen und 200.000 registrierte Kinder, die Futsal an Schulen spielen. Das heißt, du bist voll drin. Du hast Schulsport Nummer 1 Futsal. Wenn du das an den Hochschulen, du musst ja an den Hochschulen das weitergeben, damit die Lehrer das in die Schule bringen und so weiter. Es ist voll anerkannt. Ich wünschte, dass es dazu Daten in Deutschland gäbe, dass jemand uns mal aufklärt, wie viele Kinder in der Schule spielen Futsal.
Pass auf, jetzt kommt, Sebastian, bei den Zahlen.
Ja, erzähl weiter.
Bei Schulen, wir haben also ganz viele Schulen, wir haben ganz viele Clubs. Also wir haben, keine Ahnung, 100 mal mehr Vereine, 100 mal mehr Spieler, 100 mal mehr Schulsport. Aber wir in Deutschland, hey, wir haben 100 mal mehr U19-Futsalstützpunkte. Hey! Ja, das ist ja richtig der Wachstumstreiber. Ja. Nicht. Ja, so, da genau ist der Punkt. Die machen es an der Basis.
Ja.
Und wenn du die Basis hast und verbreitest, dann brauchst du keine U19-Futsalstützpunkte, weil die Qualität kommt statistisch einfach viel von häufiger unten, ja, vor.
Ja,
genau. Das ist der Punkt.
Es wächst von unten raus. Ja. Die Menschen werden erwachsen mit dem Sport und es wird natürlich im Erwachsenenalter oder im Jugendalter, weil du einfach in die Instanzen gehst. Du gehst in die entsprechenden Instanzen, die wir Menschen durchlaufen in unserem Alter. Und da haben die Franzosen echt, muss man sagen, deutliche Schritte voraus. Und was mich echt begeistert, das muss ich echt sagen, es begeistert mich, dass die da so transparent das aufzeigen. Natürlich ist das auch Werbung für die, ne? Das ist jetzt, wenn da schlechte Ergebnisse wären, würden sie wahrscheinlich sowas nicht machen. Aber ist halt auch ein Deut dafür, dass beim DFB vielleicht die Ergebnisse nicht so selbstbewusst vertreten werden, die man hat. Könnte man auch sagen, ne? Also es ist immer so ein Deut drauf. Ich würde mir wünschen, dass der DFB oder jemand vom DFB sich das sicherlich schon angeschaut hat. Und ja, vielleicht hat man da
safe nicht.
Ideen. Safe nicht, sagst du. Safe nicht. Also. Ja, du weißt auch, dass ich manchmal mir wünsche, äußern.
Ja, aber das ist wirklich ein tolles Beispiel, wie wir es gerne hätten. Transparenz, das ist ja auch nur Ergebnistransparenz, keine Prozesstransparenz. Also man sagt jetzt nicht, wie kommt man zu dem Budget, wäre nochmal spannend, aber
genau. Aber ich meine jetzt zum Beispiel,
wird es hier offengelegt.
Was ich meine ist, dass man trotzdem hier einen Entwicklungsplan hat, man zeigt auch auf, was man vorhat. Das ist eben der Punkt, ne? Dass man hier, das meine ich mit Prozess, was ist eigentlich der Prozess der Zukunft und gleichzeitig lässt sich hier ableiten, was dazu führt. Ich sage ja, die Schule ist elementar, um eben so viele Aktive zu kriegen, 38.000. Und dass das in die Fußball- und Futsalclubs, also in die Fußballclubs kommt, 1.500 Fußballclubs sind Futsalabteilung.
Und dann wissen wir doch auch, wir werden Frankreich nicht überholen, weil wir davon reden, ja, wir hätten Frankreich fast so weit gehabt, wir waren ein gutes Spiel. Ja. Wir werden es nicht schaffen. Ja, sie haben so viele Jugendspieler, ohne die Basis geht es nicht. Und die Basis schrumpft ja weiter. Ja. Also wir haben ja wirklich nicht mal, dass wir so ein bisschen weniger wachsen. Ja, wir haben echt das Gegenteil. Wir schrumpfen um 10% und der französische Verband wächst um 10%.
Ja, aber es gibt ja, der DFB hat doch über die Landesverbände auch Zugänge zu Schulen und machen Schulfußball.
Ja, muss er machen, ja, über die Landesverbände. Ja, aber das Geld für die Stützpunkte. Lass die weg.
Aber mich hat noch keiner gefragt, ob man da Futsal macht oder ob man da Futsal machen kann. So, also es ist Schulfußball. Da wird man jetzt mit Funinho kommen, da wird man mit, das meine ich ja, mit Kleinfeld-Sachen. Aber dass man in der Schule, vor allem in der Halle halt zockt auch, ne? Du bist ja ganzjährig unterwegs und bist ja nicht draußen auf dem Rasen in der Grundschule immer, sondern du bist in der Halle oder auf so Kleinfeldern, dass man da einfach sofort mit regelbasierter Sportart Futsal kommen könnte, also Fußballart, mit den Regeln, die einfach auch, das muss man sich auch mal pädagogisch durch den Kopf gehen lassen, die super gut sind zur Entwicklung von Sozialkompetenzen.
Ich meine, warum hat sich denn der Feldhandball wegentwickelt? Ein Grund für Feldhandball weg ist, dass an den Schulen Handball in der Turnhalle, also die Turnhallen waren da. Ja, und dann hast du halt auch ab und zu mal Handball gespielt, weil die Turnhallen waren da. Ein Grund, nicht natürlich der, aber ja, war halt dann auch ein Grund, du bist in der Schule und dann spielen die Kinder halt ab und zu mal Handball. Liegt ja nahe, Basketball, Handball, Fußball, Ausbildung zu machen. So. Ich habe übrigens noch mal ein bisschen weiter geschaut dann in dem Video, weiß nicht, ob du noch weiter geschaut hattest nach diesen bisher genannten Punkten. Zwar hat sich dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer die Leute genau waren, das stand leider nicht immer unten. Jedenfalls der im weißen Polo.
War ja, das nicht der Trainer? Nationaltrainer.
Nee, das war nicht der Trainer, glaube ich.
An den?
Nee, ich glaube,
der Direktor?
Wir warten auf die Übersetzung. Auf jeden Fall, hat er nochmal gesagt, also die Spiele der Nationalmannschaft waren alle ausverkauft über die letzten Monate. Er hat auch nochmal diese Halle erwähnt mit den 3000 Zuschauern, die ja bombastisch war, wo wir auch gespielt haben. Hat auch nochmal erwähnt, dass Frankreich von unten halt wächst, damit man nicht so sehr auf die Legionäre angesetzt wird und dass das eben Jahre hinaus wächst und dann kommt die Jugend nach und dann wird man automatisch besser. Und dann braucht man keine U19-Stützpunkte. Hat er nicht gesagt, aber das wäre so die Konsequenz.
Ja, okay. Der U19-Stützpunkt hat einen Sinn, ja?
Ja, du bist der Trainer. Okay, Entschuldigung, ich will jetzt deine Basis nicht wegziehen. Aber okay, weiter.
Ja, aber es wär top, wenn da noch was vorkommt. Da hast du auf jeden Fall recht.
Dann bewirbt man sich um die Frankreich Euro 2026 Futsal-Europameisterschaft. Man ist damit dabei. Und die Nazio hat dort 2008 begonnen. Also könnten wir sagen, ja, okay, 8 Jahre vor uns, dann hätten wir jetzt diesen 8-Jahres-Abstand. Also müssten wir so weit sein wie der französische Futsal. Ja, sind bei uns 7 Jahre vergangen, also so wie der französische Futsal 2015 war. Müssen wir jetzt mal vergleichen. So, da müssten wir ungefähr sein. Und hier wird nochmal die Universitätsweltmeisterschaft, die bei uns beim DFB überhaupt nicht existiert, kaum kommentiert wird, kaum gefördert wird, wird hier nochmal extra hervorgehoben, dass das ein elementarer Grundlagenbaustein ist für den französischen Fußballverband, dass man das hier promotet. Und wir haben eben wieder von den gehörlosen Damen gesprochen, die kein Budget bekommen haben. Und hier erkennt man, dass das ein ganz wichtiges Vehikel ist.
Ja.
12 Clubs in der ersten Liga, 19 in der zweiten. Und jetzt kommt tatsächlich ein großer Unterschied. Das finde ich ganz spannend. Obwohl sich der französische Futsal in einer anderen Phase befindet, gibt es in der ersten Futsal-Liga keinen Profi-Fußballclub mit Futsal-Sektion. Und erst jetzt ist in der zweiten Liga, wohl mit Racing Straßburg, der erste Fußball-Profi-Club dabei. Und das finde ich ganz spannend, dass wir eigentlich schon viel weiter sind, weil bei uns so viele Profivereine Futsalabteilungen haben, aber da fehlt die Breite.
Ah.
Irgendwie spannend.
Ja, ganz spannend. Ich habe mir, wie gesagt, ich habe das Video auch ganz gesehen. Wir sind ja zwei mit dem Polos übrigens, ne? Und der eine war dann, ist der Nationaltrainer, das weiß ich aus den Reportagen.
Okay. Ja.
Was mir noch aufgeht, ich kann es noch was ergänzen, weil das, was du sagst, ist ja auch alles, hast ja alles gut wiedergegeben. Ey, was mir auffällt, ist auch einfach, wenn hier der Nationaltrainer über das Spiel, der redet in einem ganz konkreten Entwicklungsselbstbewusstsein. Also, wie du schon sagst, er spricht davon, das wächst alles daraus. Das kommt alles. Und man spricht davon, wir wollen jetzt Kroatien überholen. Das ist ja vor dem Spiel, vor der Qualifikation. Die sprechen davon, die sprechen, jetzt sind wir soweit. Ja, jetzt ist die sagen sich ganz klar, das ist unser Entwicklungsschritt. Wir wollen jetzt an Kroatien vorbei. So, vereinfacht gesagt. So habe ich das verstanden. Und gleichzeitig spricht man halt davon, wir wollen zur WM. Das ist das Ziel. Da will man hin, nach Usbekistan. So. Und man hat dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstverständnis, weil man eben das alles im Hintergrund hat. Weil man all diese Basis hat hinter sich. So, man weiß, man hat die Grundlagen dafür geschaffen, jetzt wirklich Selbstbewusstsein auszustrahlen in der Hinsicht. Und deswegen sind wir, ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir da immer sehr, auch habituell, immer so unsicher. So, ne, wie gut sind wir eigentlich? Die Franzosen wissen ganz genau, wie gut sie sind im Futsal. Ganz genau. Und was, ja, das, da würde ich nochmal empfehlen, schaut euch bitte mal neben das, was wir da verlinkt haben, den Le Plan, was auch immer, der Futsalentwicklung in Frankreich von 2023, auch mal diese Reportagen an zu den Spielen und wie die in der Halbzeit zum Beispiel reden, wenn sie da gegen Kroatien 1-0 hinten liegen in Kroatien. So, wie selbstbewusst die davon sprechen, dass sie das Spiel gewinnen werden. Und ja, das ist total spannend, weil du sagtest ja immer, ja, gegen Kroatien hat man aufgehört, noch so zu spielen, als würde man gewinnen wollen. Frankreich spielt komplettes Spiel nur, um zu gewinnen. Die,
guter Punkt, ja.
Taktisch, die Spieler sind so eingestellt, der Trainer. Und ja, und das halt, obwohl die zuvor noch nie bei einer WM waren, sagen die, Kroatien schlagen wir jetzt in dem Moment. Und können das halt auch, man kann viel reden, man kann es aber auch machen. Und das haben die gemacht, zweimal Kroatien besiegt. Und das ist total spannend, anhand dieser Reportage dann auch das zu verbinden, was der Trainer auf diesem Podium erzählt, dass er in einer ähnlichen, ich sag mal, selbst in einem ähnlichen Selbstverständnis halt in der Halbzeit oder vor den Spielen mit den Spielern spricht. Und da ist ein Fundament. Wenn du so ein Fundament hast, dann weißt du, wenn du jetzt hier nicht gewinnst in dem Moment, fällst du nicht zurück. Du hast nämlich du wirst nur besser. Du kannst nur besser werden. Du kannst Selbstbewusstsein haben. Und du hast eine große, große Grundlage. Und das haben die Franzosen, muss man einfach sagen. Und ja, wir müssen jetzt noch gegen die Slowakei nicht verlieren. Und ich denke mal, auswärts gegen die Deutschen werden sie ja, Favorit sein. Und dann sind die bei der WM. So sieht's aus.
Gönn ich dir. Haben sich eine gute Entwicklung durchgemacht und hier kann man viel lernen. Und das sind auch die Leute, mit denen man im deutschen Futsal jetzt sprechen muss. Wie habt ihr es gemacht in Frankreich? Was genau? Was können wir machen? Ja, es bringt jetzt nichts, hier eine Konzepte aus der Schublade der dritten Liga und den Frauenfußball zu holen. Es hat damit nichts zu tun. Es ist einfach Entwicklung einer Sportart, ist was anderes als Verwalten einer Sportart. Die Leute müssen wir anrufen. Finnland am besten auch anrufen und die Franzosen. Das sind die, an die muss man sich halten. Und da muss man auch, aus meiner Sicht, sollte man versuchen, mittleres Management zu holen, ja, also oder ein Senior Manager am besten noch, der hier auch die Bundesliga übernimmt, ja, der dann aus dem französischen oder aus dem finnischen Futsal kommt, der dort die Liga gemanagt hat und aufgebaut hat und den holt man, den wirbt man ab. Das ist ein Mann, den muss man jetzt holen.
Ja, mit wie du schon sagst, mit den Erfahrungen, die Franzosen und vielleicht Finnen haben, ne? Genau. Und das ist eben höchst spannend und jetzt haben wir da endlich mal das Material gefunden, was uns so ein paar weitere Indizien gibt. Und die Ergebnisse zeigen es. Und echt, ich kann nur empfehlen, den Kanal Federers, ich kann das nicht, ich kann kein Französisch, aber der ist FFF auf YouTube. Da sieht man, ist total interessant, mal so solche Begleitreportagen der Nationalmannschaften zu sehen. Und wie die, was für eine Selbstverständnis, die das Spiel angehen. Finde ich total, bin ich begeistert von. Finde ich super. Das schafft ein bisschen Liebhaberei wieder für diesen Sport, wenn man sich sowas anschaut, muss man echt sagen. Ja, das kann wieder so ein bisschen, das erregt das Herz.
Ist so, ist so.
Schön.
Lass uns zu unseren Spielen kommen, würde ich sagen, oder?
Ja, genau.
Deutschland, Slowakei und Slowakei, Deutschland.
Ja.
Oder die Regionalligen. Ah, wir haben Regionalligen ganz kurz.
Haben wir Regionalligen?
Oh, ja, dann Zeit, dann, aber die haben wir auch noch.
Ich habe schon letztens Beschwerden bekommen. Jetzt sind wir mal anderthalb Stunden. Das hört sich doch keiner an, hat jemand zu mir gesagt.
Ja, ja, haben Sie auch recht. Ich würde lieber kürzer machen.
Ich habe gesagt, wir sind was Exklusives. Wir sind was für echte Liebhaber. So ist das. Ne? Wir sind unbezahlbar.
Ja, kann man ja vorspulen. Regionalliga West, kurz und schmerzlos. Regionalliga West. Futsal Panthers Köln gewinnen gegen Indos Niederrhein Soccer 8-2. Gütersloh 10-3 gegen Alemannia Aachen. Damit führt Gütersloh, unser Favorit.
Ja, was ich spannend finde, ist, dass die Futsal Panthers schon schwanken. Ne? Da ist nicht mehr so viel. Also guck dir mal den Verlauf an des Spiels. das wirkt nicht so souverän, muss ich sagen, auch wenn sie am Ende hoch gewinnen. Ne?
Die zweite Mannschaft ist auch nur noch letzter in der Mittelrheinliga, also da ist einiges im Argen, aber man hat jetzt noch ein paar Verpflichtungen bekannt gegeben.
Ja.
Auch ehemaliger Spieler von uns und ja.
Ja, aber wie gesagt, man gewinnt 8-2, aber zur Halbzeit steht es 2-2. Ja, also die Futsal Panthers werden ja dann demnächst auch in Gütersloh antreten. Das wird sicherlich dann schon mal ein Deut, weil sie, wenn sie gegen die Holzpfosten verloren haben und würden da jetzt kein Dreier holen, dann weißt du auch, dann, oder würden dort verlieren, dann bist du schon ein bisschen abgeschlagen. Das, ja, das wäre eine Wachablösung im Westen, müsste man sagen. Ne? Dann würden da, jetzt hätten wir dann Dreikampf zwischen Gütersloh, Wuppertal und Schwerte und Köln würde sich mit einer weiteren Niederlage erstmal sicherlich aus diesem Rennen verabschieden. Aber wer weiß, die Saison ist noch lang, wir wollen sie nicht abschreiben und die haben sicherlich genug Know-how, um sich zu entwickeln. Ne? Gut, Daniel, machst du weiter oder wie gehen wir weiter? Wo gab es denn noch was?
Regionalliga Nordost, Blumstadt United 9-1, das war das Spiel, was ich schon erwähnt hatte. Und Frankfurt-Oder auf einmal gewinnt gegen Eintracht Südring. Und das Spiel war auch unter der Woche Mittwoch 14.10., 19 Uhr abends.
Ui.
Interessant, dass man da auch zustimmt, weil wahrscheinlich hat das Team von Frankfurt-Oder, sind ja wohl irgendwie viele Schüler irgendwie dabei. Anscheinend hat man eine andere Stärke halt unter der Woche. Ja,
ist ja schön, dass es trotzdem stattfindet. Also Hauptsache und ja, ich wünschte mir auch mal in der Bundesliga mal so ein Mittwochabendspiel oder sowas. Hat ja auch ein bisschen Flair. Oder ein paar Freitagabendspiele mehr. Fände ich auch richtig cool, muss ich ehrlich gestehen. So, das hätte was, so, dass nicht alles geballt immer am Samstag stattfindet. Wobei von geballt kann man nicht sprechen bei 5 Spielen. Aber das wäre schon ganz nice, wenn man so vielleicht ein Highlight-Spiel hätte, Freitagabends oder so. Wäre ganz nett. Ne? Gut, Regionalliga Süd, Daniel, war, glaube ich, aktiv. Ne? Am 7. Oktober sehe ich da, war da was. Du hast ja gerade schon von den Highlights aus Darmstadt gesprochen, wie sie gegen, oder aus Darmstadt kommt da häufiger was. Haben gegen die Ingolstadter Panthers, sind die auch Futsal Panthers, 8-3 gewonnen. Weidendorf 2 zurückgezogen, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht Antritt gegen TSV 1860 München. Dann Futsal Nürnberg, und das waren ja die uns das Heftchen geschickt haben, glaube ich, ne?
Ja.
Gewinnt 4-1 bei AFG Bergstraße.
Sind jetzt auch Zweiter in der Liga.
Nach 3 Spieltagen. Und Futsal Allgäu verliert gegen den Karlsruher SC mit 4-7. Und die Beton Boys, die holen ihren dritten Sieg im dritten Spiel gegen den TSV Neuried mit 12-4, Daniel. So.
Also hier zeichnet sich schon die erste, im Gegensatz zu den anderen Ligen, schon eine deutliche Favoritenrolle raus mit den Beton Boys.
Ja.
Doch schon ein klares, besseres Torverhältnis. Aber Nürnberg, jetzt können wir doch aufgrund des Heftchens jetzt für Nürnberg.
Ja, wir sind sympathisch und geschichtsträchtig. Nürnberg geschichtsträchtig im Futsal. Ja, und im Norden gab es auch was. Hast du da schon von erzählt oder habe ich da? Nee, haben wir noch nicht.
Hast du geschlafen, genau. Nee, habe ich gar nicht. Futsal Hamburg tritt mit Jörg Osowski. Da läuft es auf einmal rund. 11-3 Sieg gegen Oldenburg. Kiel 2-1. Bleibt diese Saison oftmals knapp. 2-1 gegen Mayhern. Und Mayhern, echt Pech. Die haben jetzt einige Male knapp verloren. Die tun mir ein bisschen leid eigentlich gerade. Bisschen undervalued jetzt. Und die Wacker Eagles mit einem krassen Kader. Da Ian Prescott Klaus ist wieder da. Auch für Wacker. Also wir haben jetzt mit Prescott Klaus und wollen wir die Aufstellung? Wir haben es noch dabei. Wer war noch dabei?
Ja, Sitziskin,
ehemaliger Nationalspieler. Und
ja, und wir wissen, dass
das war's. Aber Chirosi und Garnitis auf jeden Fall zwei Bundesligaspieler der letzten Saison.
Ja, das ist, und Abo ja Agil, glaube ich.
Hat ja auch gespielt letzte Saison Bundesliga.
Und der ist auch, glaube ich, im erweiterten Kader für die Nationalmannschaft, glaube ich, ne?
Also unglaublich ein Kader. Freut mich da, dass man die Jungs alle gehalten hat. Kann man nur sagen, Respekt.
Ja, und anscheinend Woltmannshausen, ne? War ja auch nicht schlecht letzte Saison, aber hier jetzt halt entsprechend knapp verloren. Aber unabhängig davon, Wacker zieht weiter und holt seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel. Und PTSK Kiel sitzt vorne an der Tabellenspitze, hat aber schon eine Niederlage. Also Wacker bisher die einzige Truppe mit sauberer Weste und sicherlich auch einer der Favoriten der Liga, würde ich mal so behaupten, mit dem Kader. Ja, werden wir sehen. Spannend, auf jeden Fall. So, haben wir noch irgendwas? Südwesten gibt es ja nichts.
Nee, Regionalliga haben wir jetzt keine mehr.
Ja,
die neue Hessenliga hat man die neue Hessenliga ist sogar direkt gestartet.
Oh, ja.
Und auch alle super knapp. Scheint eine enge knappe Liga zu werden. Mainz gewinnt 4-1 gegen Dragons Bergstraße. Mhm. Germania Enkheim 9-4 gegen Darmstadt 2. Markas Frankfurt gewinnt 8-6 gegen Asteras Offenbach, ja, einer der ältesten Clubs auch mit in Deutschland aktuell. Ja. Und die ja, GTSV Futsal Frankfurt gewinnt 5-4 gegen Griesheim. Also super. Scheint eine enge Liga zu werden, hoffe ich mal da unten.
Ja. Wie ist das da eigentlich, wenn Mainz da Meister wird? Haben die irgendwie ein Aufstiegsrecht? Das Hessische? Kriegen die das? Ah nee, ne? Das kriegt dann der Zweite wahrscheinlich,
ja? Ja, geht ja nicht. Sie können ja nicht in die Regionalliga Süd aufsteigen, weil sie nur, die könnten ja sowieso in der Regionalliga Südwest starten.
Ja, okay, aber ja. Das wäre doch mal ein Ansatz, wenn Mainz schon dort mitspielen darf, endlich mal die Regionalligen, also wirklich spätestens für die nächste Saison. Ich hoffe, da ist man jetzt aktiv dabei, weil man ja schon irgendwie eine Bewegung hatte im Sommer oder davor. Wirklich die Regionalligen im Süden und im Südwesten besser aufzuteilen, sodass auch beide Regionalligen.
Ja. Auf jeden Fall kann Mainz ja wieder teilnehmen an der, müsste eigentlich, an der Relegation zur Futsal-Bundesliga.
Ja, wenn sie müssen, aber ich glaube, da werden sie irgendeinen Entscheid im Südwesten mitspielen müssen, ne? Dann müssen sie irgendein Turnier gewinnen oder so.
Ah, das könnte natürlich sein, ja.
Ja, die werden ja nicht einfach dahin geschickt, außer der Verband schläft total und macht gar nichts und dann meldet, dann die Mannschaft, die meldet, wird Mainz sicherlich melden. So. Also das wäre echt schade. Aber ja, im Südwesten ist so ein bisschen, sagen wir es mal so, ist der Futsal ein bisschen tot. Ne, Mainz hält die Fahne hoch.
Ja, schade,
der
ja.
Der Stützpunkt in Mainz auch. Aber ansonsten ist da nicht viel, leider. Ne? Ja. Gut, aber schön, dass sie dabei sind. Kann man sich die Liga auch anschauen. Einen ehemaligen Bundesligisten in der Hessenliga. Ja, ist auch mal eine feine Sache. Gut, Daniel.
Deutschland-Slowakei.
Deutschland-Slowakei, okay.
Ja, Hinspiel, Sieg, 4-3, ich habe es nicht gesehen können an dem Tag.
Du hast mal wieder nichts gesehen, ne?
Ich habe nichts gesehen, aber 1746 Zuschauer, Platz 8 in der Rangliste der Top-Spiele.
Für dich wichtigste Zahl, die Zuschauer.
Ja, natürlich immer der Statistiker.
Ja, das sind trotzdem wieder, die das ganze Jahr 3000 haben.
Das ist auch den Unterschied, das stimmt. Ne? Und aber auch wieder keine so richtige Stimmung. Das war aber auch bei den Franzosen gleich, die hatten zwar viele Zuschauer, aber die Stimmung war auch mau. Also so ein paar Trommler, ja, kann man die nicht anwerben, ja, die da einfach trommeln?
Ja, Event-Charakter reinkriegen, Animation irgendwie, ne? Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, aber ich kann es ja mal kommentieren kurz, das Spiel, zumindest was ich davon mit, also ich habe es mir komplett angeschaut. Wahnsinn, hat mich echt gefreut, war aus meiner Sicht mit dem Lettland-Spiel, was man damals in Bielefeld 3-1 gewann, die beste deutsche Leistung, die ich bisher in der Nationalmannschaft gesehen habe, muss ich ehrlich zugestehen. Vor allem auch eine moralische und eine Charakterleistung. Man lag nämlich mehrfach hinten gegen die Slowaken und kam wieder. Man könnte natürlich sagen, am Ende ein bisschen glücklich mit dem Flying Goalie-Treffer, aber es war absolut verdient. Man muss echt sagen, dass man die bessere Mannschaft war in dem Spiel. So, ich fand alle Spieler, die auf dem Platz waren, und es waren insgesamt Feldspieler, und das war auch ein bisschen interessant. Ich glaube, wenn man richtig hingeschaut hat, über den größten Teil der Spielzeit waren es 7 Feldspieler, die miteinander gewechselt haben, Daniel. So, wer nicht dabei war, war zum Beispiel dann, was im Rückspiel auf dem Platz war, da war dann noch dazugekommen Saglam und Meier, glaube ich. Ansonsten haben wir 7 Feldspieler gesehen, die allesamt eine sehr gute Leistung gebracht haben, muss man einfach sagen. Was ich fand, vor allem Oliveira und Söser, super stark, muss man sagen. Und, ja, und jetzt muss man ihn noch zum Letzten nennen, der Spieler des Spiels, ja, Wittig, ja. Christopher Wittig. Einfach 3 Buden gemacht, muss man einfach sagen. Damit der Hauptakteur dieses Spiels, ja, natürlich hat Söser auch noch einen Treffer gemacht, aber Wittig hat das Ding entschieden. Und ja, diese 3 Spieler, Söser, Oliveira und Wittig, Wahnsinn, was die abgerissen haben. Und zugleich, weißt du, wer wieder auf der Platte stand? Grünberg im Vergleich zu den Spielen zuvor. Anscheinend war er verletzt oder irgendwie angeschlagen. Ich kann es nicht erklären. Also zumindest, oder war er dabei in den letzten Spielen, dann ist er mir nicht aufgefallen. Aber auch der hat eine super gute Leistung gebracht, muss man sagen. Also aktiv, dynamisch, nicht ausrechenbar. Das gefällt mir bei ihm. Und ja, auch ein Zweikampftier, was super wichtig ist, einfach, dass du da Paroli bieten kannst. Also ich muss sagen, alle, dann kannst du auch Agnima, Dres und so weiter, die aber auch teilweise habe ich das beobachtet, in Intervallen gewechselt haben, die waren auch teilweise nur sehr kurz auf dem Platz, aber es war eine super Mischung. Es war eine super Mischung auf dem Platz, diese 7 Spieler. Und jetzt komme ich auf den Punkt, ne? Es war super gut, das Spiel, aber eine Position, die ich aktuell so ein bisschen, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen kriege, ist tatsächlich im Tor. Pavlos Wiegels, zumindest in dem Spiel. Jetzt sagst du mir gleich, nee, doch, ich fand's so. Der entwickelt so langsam, und jetzt komme ich auf den Punkt, entwickelt so langsam dieses Knieabwehrsyndrom, das wir schon mal bei Pless hatten, weißt du noch? Der immer bei jeder Aktion, egal von wo der Schuss kommt und wo auch ist, in die Knie geht. So beim 0:1, Schuss von der Seite.
Das haben wir, das hat sich sogar hier aufgeschrieben. Den Kniefall habe ich da, hat man auch nicht verstanden. Ja. Ja, den kann man nämlich vielleicht mit einem Bein, Spagatabwehr vielleicht, der war schon gut gemacht, der Schuss, muss man sagen. Aber, Knie, das ist der falsche Impuls. Also genau. Ich würde ja auch sagen, im Prinzip musst du dich im Kopf immer darauf vorbereiten, dass der nächste Schritt der Kreuzschritt wird. Und dann wird das auch, dann schafft man das. Wenn man das dem Körper überlässt, auch der Torhüter der Slowaken hat dieses Syndrom, der versucht dann mit dem Fuß den Ball so wegzuschießen. auch Bless im zweiten Spiel. Und dann wird man getunnelt. Ja, und das sieht dann blöd aus. Man kann das natürlich vermeiden, indem man diese Knieabwehr macht. Aber dann behindert man sich eben bei solchen Aktionen. Ja, ist eine Technikfrage.
Ja, aber in dem Moment, wie du sagst, wenn du so ein bisschen Lacus im Kopf hast, dann stehst du da, fährst das Bein aus und kannst halt auch bei einem Querpass eben in den Grätschritt gehen, ne? Wie du schon sagst, ne? Das ist eigentlich in dem Moment die Technik, die genutzt werden könnte, um den Ball zu halten. Hier sagst du, macht er den Kniefall, und ja, das ist mir dann auch weiter aufgefallen, auch beim weiteren Treffer. Muss man einfach sagen, kommt er unglücklich raus. Unglücklich raus. Also, ich weiß nicht mehr, das war nach dem Einkick, war das, glaube ich. Da kommt er wieder zurück ins Tor, und dann kommt er in so einer seitlichen Grätsche auf den Knien irgendwie rutschend zurück. Also, das war aus meiner Sicht auch mindestens unglücklich. Ja, und das ist eben das Ding, dass du in diesem Spiel vielleicht mit einem Wiegels in Topform vielleicht gar nicht die Tore kriegst und dann sogar einen sicheren Sieg einfahren kannst gegen die Slowakei, weil das war von der Leistung auf jeden Fall gut. Es war nochmal knapp einmal, weil beim Stand von 2:1, glaube ich, man hat dann ja wieder zurückgelegen zwischenzeitlich, da gab es ein Timeout, was ich nicht verstanden habe. Und das haben dann direkt die Slowaken genutzt. Also Marcel hat einen Timeout genommen. Und dann kam das 2:2 direkt. Mhm. Das war, glaube ich, sogar das benannte Tor. Aber unabhängig davon habe ich gedacht, okay, oh, da hat man die Slowaken wieder stark gemacht, indem man denen auch damit ein Timeout geschenkt hat. Ja, aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und muss sagen, am Ende auch total verdient, dann auch durch den Siegtreffer von Wittig verdient. Muss sagen, war eine super Mannschaftsleistung. Kann man richtig stolz drauf sein. Und da muss man einfach sagen, okay, in diesem Spiel, mit dieser Kombination an Spielern, diese 7 Spieler, die das gerockt haben, das war mitunter die beste Leistung der deutschen Nationalmannschaft bisher. Gut, das zum Hinspiel. Hast du zum Hinspiel noch irgendwas?
Also ich habe ja nur die Highlights gesehen von der Saison. Übrigens, da wundert mich auch keine Torschütze mehr angezeigt. Also ist irgendwie so, weil gerade wir wollen ja eigentlich Konsumkapital für unsere Futsalspieler schaffen. Ja. Und dass die Fans, die da neu sind, da direkt auch mal die Namen mitbekommen. Wundert mich so ein bisschen schade. Fischer fand ich super, wieder als Co-Kommentator, dann auch im Spiel. Mhm. Der Stream super. Und zum
ich
Spiel...
Ich noch was zu sagen, aber erzähl weiter.
Zum Spiel selber schließe ich mich dir an. Und vielleicht auch noch der Torwart von Slowakei. Ich nenne jetzt den Johnny Goede des slowakischen Futsals. Ich dachte, was macht denn der Johnny Goede da? Hat er jetzt einen Pass in der Slowakei? Also von der Statur, der Bart, das sah aus der Ferne, es könnte sein, war ja auch ein super Keeper, der wurde aber auch zweimal getunnelt. Wir hatten ja auch ein bisschen Glück, muss man halt eben auch haben auf dem Level. Ja, zweimal das Tor, der Söser-Schuss und der Wittig-Schuss waren ja keine kreativen Ecken.
Nee, aber Daniel, wo muss man denn hier auch mal Credits geben? Das war einfach gespielt.
Söser ja, hat brauchst du auch nicht. Nee, also
der Balljunge hat den schnell gegeben und dann Söser sieht, der steht frei. Slowaken sind gar nicht geordnet und gucken gar nicht hin.
Aber der Torwart hat halt diese technischen Fehler da.
Ja, ja, genau.
Fuß, ne? Also da geht er zweimal da durch. Ja, ja. Super.
Du weißt auch, dass wir beide den wahrscheinlich in einer guten Form halten. Der kommt ja auf den Mann. So, wir werden wahrscheinlich keine Technik anwenden und werden abgeschossen. Hast du recht, aber war auch einfach gespielt. Du musst die Fehler einfach raus.
Symptomatisch war für mich das 4:3, wo halt wirklich dann auch immer den Ball dann noch holt, ne? Und dann so der Kampf und komm, jetzt holen wir uns das Ding. Schön also gemacht. Wirklich. Auf der anderen Seite, Slowakei versucht halt auch, das Ding zu gewinnen. Nicht wie wir diese Verwaltungsniederlagen so, sondern hier, die versuchen weiter mit Flying, weil sie gelernt haben, hey, mit Flying machen wir Buden. Mhm. Lass mal weiter probieren, gar nicht so schlecht. War halt auch einfach, Wittig hat er lange Beine. Ja. Toll, freut mich aber für die Jungs.
Top. Wittig top, hält sein Niveau auf jeden Fall gut und mit den, also zusammen entwickelt die Mannschaft da auch auf jeden Fall ein erhöhtes Leistungsniveau. Und ich muss ja sagen, man konnte eben hier in diesen beiden Spielen, auch im Rückspiel, natürlich einen wunderbaren relativen Vergleich aufbauen, Daniel. Ne? Wo hast du das schon mal, dass du einfach mal außer einem Playoff-Spiel innerhalb von einer Woche zweimal den gleichen Gegner hast? So. Mhm. Und dann sagen kannst, okay, war es das? Und das zweite Spiel war dann mehr oder weniger, zumindest was ich gesehen habe, über lange Strecken das Gegenteil vom ersten Spiel. Die Slowaken waren deutlich besser.
Das habe ich gesehen, das Spiel,
ja. Deutschland eigentlich kaum gefährliche Szenen. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich habe ja schon mal davon gesprochen, dass bestimmte Spieler halt ihren Zenit erreicht haben und eigentlich so langsam würdig Abschied nehmen sollten oder beziehungsweise den würdigen Abschied kriegen sollten. Und ja, ein großer Unterschied zum Hinspiel war, dass auf dem Platz standen unter anderem Meier und Zaglam. So, ohne dass diese Spieler
haben. Kriebeck hat deutlich weniger gespielt. Also.
Ja, man hat nicht mehr mit diesen 7 Spielern gespielt wie im Hinspiel. Es kann natürlich jegliche Gründe haben. Wir wissen es nicht. Wir haben ja keine Transparenz. Es gibt keine Reportage, wo uns das erklärt wird, wie in Frankreich, ne? Wo dann gesagt wird, hier, der Spieler hat sich verletzt oder sowas. Diese Transparenz haben wir nicht. Wir müssen also wieder rätseln. Aber diese beiden Spieler standen auf dem Platz und bei jedem Gegentor war Zaglam auf dem Platz. Und ich die Frage ist halt auch, wie kann ein Spieler, das ist jetzt kein, ich will jetzt hier nicht schwarz malen, ich will den Spieler auch nicht irgendwie eine Verantwortung dafür geben, dass Deutschland dort nicht gewonnen hat, aber es ist der Unterschied zum Hinspiel rein von der Struktur oder von der Aufstellung ist, dass diese beiden Spieler jetzt dabei waren und das erste Tor beispielsweise wieder durch einen Standard kommt, wo halt wieder keine Ordnung stattfindet und da sind dann wieder beide Spieler auf dem Platz. 2 von 4 sind halt diese beiden Spieler und du kriegst ein Gegentor. Und wir sehen das in der Bundesliga-Analyse, dass bei den HSV Panthers häufig mal der Ball nur im Blick ist und die Gegenspieler nicht und dass man dann nicht die Passlinien und Schusslinien schließen kann. War in diesem Fall halt auch ähnlich. So, und deswegen, was will ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen? Ich will mal was Krasses sagen, aber was krass Gutes. Michi Meier beispielsweise. Ich denke, das ist der erste Spieler, dem ich ein richtiges Abschiedsspiel in Deutschland geben würde. So ein richtiges Goodbye Magic Meier. Nächstes Jahr vielleicht. Aber ich will das hier gar nicht reinreden. Vielleicht will er noch 3. Entschuldigung, Michi, wenn ich, du mich bitte nicht falsch verstehen. Aber wie geil wäre das, wenn der irgendwann mal jetzt bald irgendwie absehbar ein Abschiedsspiel kriegen würde? Das ist eine der Ikonen des deutschen Futsals. Aber jede Zeit geht mal zu Ende. Und man sieht es an den Leistungen. Und ich glaube, wenn du jetzt Platz für einen Grünberg machst und für andere Spieler, die vielleicht jetzt auch Anfang 20 sind, das bringt mehr. Das bringt mehr. Das bringt der Nationalmannschaft mehr. Gut. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, wollte ich jetzt einfach so als Thema, Randthema noch einbringen, ohne dass ich die Spieler damit kritisieren will, weil man muss einfach sagen, die anderen Spieler haben im ersten Spiel anders performt und
ich meine, es muss ja Grund haben. Es waren ja deutlich, also entweder liegt es bei uns oder bei Slowakei, die einfach ein neues Konzept hatten und dynamischer waren. Der Unterschied war schon eklatant. Ne? Es war wirklich, bis 5 Minuten vor Ende da war nichts von uns. Also, und dann kommen wir halt zurück durch 2 6-Meter, durch die ich jetzt, ja, die Foul, das eine Handspiel, das eine Foul war, finde ich, knapp außerhalb eigentlich vom Sechser. Mhm. Oder so, ja, auf der Linie, sieht man natürlich dann ganz schlechter. Jetzt gibt es ja keinen Videokeller. Ja, Glück gehört auch dazu und auch den Skill von Söser, dass er jetzt die 2 6 Meter und den einen 7 Meter da reinmacht. Aber vielleicht, ich fand einen interessanten Punkt beim 1-0 der Slowakei. Auch ein Punkt, wo wir Deutschen uns auch mal hinterfragen müssen mit unserem Futsal-Konzept. Wer macht denn dieses Tor? Belanik heißt der wohl Nummer 14. Ja, wenn ich ihn so staturmäßig ansehe, hat er leichtes Übergewicht gehabt oder sehr stämmig, sagen wir mal Übergewicht nicht, aber sehr stämmig. Dieser Spieler.
Im Jojo-Test nur die 10 laufen.
Ja, oder? Der würde zu 99% nicht in der deutschen Futsal-Nationalmannschaft spielen, weil gefühlt immer noch so Fußball-Anforderungen existieren, die sich nicht mit den Futsal-Anforderungen komplett überschneiden. Und so ein Spieler würde bei uns einfach nicht spielen, aber den kannst du hier eben als Spezialisten halt auch mal bringen. Mhm. Und da beschneiden wir uns vielleicht auch zu sehr. Und gerade weil wir jetzt immer weniger Spieler als Option haben, müssen wir vielleicht mal die Optionen ja mal öffnen und vielleicht mal die Sachen weglassen. Alter und Gewicht müssen weg. Ja, also Hilfe der Mannschaft, spielerisch oder als Teamtyp. Ja, und das gilt ja auch für Michi Meier. Hilft Michi Meier, hilft Sacklam. Ja, nein, gibt es bessere und dann sollte man die Spieler spielen lassen. Ist mir halt bei dem Tor aufgefallen. Beim 2-0, gut, das war halt irgendwie viel gewuselt, war ein bisschen unglücklich, den wir da bekommen haben. 3-0 aufgeschrieben, das war dieser Volley von Drachowski. Alle deutschen Spieler mit dem Rücken zu Drachowski. Alle schauen zum Ball, finde ich hier auch wirklich, kriegen wir das nicht in der Nationalmannschaft hin? Ja, dass wir uns bei einem Standard offen zu Ball und Spieler hinstellen.
Ja.
Das sind Basics. So, und das ist halt schade, dass wir wieder ein Tor dadurch fangen. Schade, 3-0. Und dann, gut, auf einmal drehen wir halt das Spiel durch die 6 Meter. War geil. War am Ende für den Zuschauer, auch die im Chat, ich mag ja den Chat, weil man trifft auch immer dieselben Leute, sind dann da. Das ist eigentlich auch wie so eine kleine Community, die sich dann trifft, plus viele neue, denen man hilft, in den Sport zu kommen, die viele Fragen stellen. Und für die war das, hey, wieso, was ist jetzt los? Auf einmal geht das hier, das Spiel in eine andere Richtung. War schon ziemlich telegen, das Spiel dafür, am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, in der Vergangenheit wäre die deutsche Mannschaft wahrscheinlich nicht mehr da rangekommen, so in der Geschichte, auch überhaupt so viele Fouls zu ziehen. Du musst ja auch erstmal in die Situation kommen. Also da ist Qualität drin, das muss man sagen. Also wir haben hier Effekte aus der Bundesliga jetzt mittlerweile und natürlich hast du Legionäre von Drees bis Oliveira, die du einbürgerst, beziehungsweise die halt jetzt nicht in Deutschland ausgebildet wurden, ne? Und das ist eben der Punkt, dass du jetzt schon eine Entwicklung siehst. Man sieht eine Entwicklung. Und man muss jetzt halt auch weiter diesen Mut haben, neue Spieler einzubauen und eben auch sehen, wie du es auch erwähnst, wer vielleicht nicht ganz auf diesem Niveau sein kann aktuell. So. Und mir ist das nur aufgefallen, dass es halt da unterschiedliche Konstellationen waren und bei den Gegentoren war immer bestimmte Konstellationen vorhanden. Und allerdings fehlen mir auch ganz wichtige Daten, um das grundsätzlich einzuschätzen. Ich glaube, das Trainerteam der Nationalmannschaft wird da eine andere Meinung zu haben, beziehungsweise wenn sie die ähnliche Meinung haben, werden sie es anders begründen können. Das ist für mich etwas, was offensichtlich ist. Und wie du schon sagst auch und erwähnst, in der Defensive, vor allem bei Standards, fallen grundsätzliche Dinge auf, na, die leicht zu verbessern sind eigentlich. Na, also, da kann man auf jeden Fall entgegensteuern. Und das ist das Schöne, Daniel. Stell dir mal vor, du hättest diese zwei Standards verteidigt. Ne? Zwei Standardstore hast du gekriegt. Verteidigst du die, kannst du das Spiel dann mit Ach und Krach 3-2 gewinnen. Musst du dir vorstellen. So, dann gewinnst du wieder in der Slowakei. Es sind Fehler, die man für die weitere Entwicklung abstellen kann. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge. Weil es ersichtlich ist, dass man sich gut entwickelt und an bestimmten Dingen und Schrauben drehen kann jetzt, damit es besser wird. Ich bin guter Dinge, dass die Deutschen besser werden, dass die Nationalmannschaft noch weiter an Niveau gewinnt. Ja? Und ich freue mich auf jeden Fall dann auch auf Spiele dann in Kroatien. Natürlich ist man da haushoher Nicht-Favorit, aber Kroatien wird auch liefern müssen, wenn sie noch eine Chance haben wollen im Rennen. Ja, und dann Heimspiel gegen Frankreich. Boah, das wären schöne Spiele nochmal. Und da wird es auch nochmal zeigen, ob man wieder eine weitere Entwicklung gemacht hat. Und deswegen, diese Elite-Runde ist super. Es ist toll einfach, dass die Mannschaft auf so einem Niveau mitspielen darf. Man sieht hier auch, wo sich die Entwicklung aktuell aufzeigt, auftut. Wen ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Pless ja für Wiegels ins Tor kam. Und ich muss sagen, Pless hat eine sehr gute, also aus meiner Sicht, zumindest was ich gesehen habe, dann auch, hat eine sehr gute Leistung gebracht. Hat einige sehr gut rausgeholt im 1 gegen 1. Guter Schwungarm in dem Moment. Man sieht, der arbeitet an sich und macht auch sukzessive Schritte. Und
die Jungs sind alle dabei, das ist das Schöne. Genau. Die sind alle beim Futsal, die geben alles und die haben es auch verdient jetzt, was sie da erarbeitet haben. Und da sieht man auch, diese Liederrunde ist schon wichtig, einfach damit wir immer diese Ereignisse haben, wo wir alle gemeinsam schauen und mitfiebern. Das ist was anderes als Freundschaftsspiele.
Und jetzt sind wir sogar sind wir sogar so kompetitiv, dass man schlussendlich ja, Punkte holt da in dieser Runde da, so, und dann auch grundsätzlich dagegen hält. Ne?
Und deswegen und sogar wittig ist übrigens bei den Schüssen aufs Tor.
Ja,
Top-Platzierung aller Teams, danke an Clemens nochmal.
Ja, genau, haben wir noch
38 Daten. Schüsse aufs Tor. Ja. Und zweiter ist Armenien, dann Moldawien, Italien, Spanien und Rumänien. Fällt etwas auf, dass auch schwächere Teams dabei sind? Meine Vermutung ist auch, dass diese Spieler mehr Einsatzzeit tendenziell bekommen, dadurch auch mehr Torschüsse haben. Und Söse aber, Goals, ja, ist er Platz 2 ja, hinter Sanusjan aus Armenien. Finde ich auch stark. Söse hat da echt jetzt sich da eine Marke gesetzt. Also toll, dass diese zwei Spieler, Söse, Wittig, das sind ja aber auch unsere auffälligen Spieler, die wir eben auch hervorheben. Ne? Die,
da,
das sieht
ich
man
da
auch
was,
in den Statistiken.
Soll ich noch ein paar Gerüchte äußern? Soll ich dir ein paar Gerüchte äußern?
Ja, äußere mal was.
Dass zwei Spieler der Nationalmannschaft aktuell Angebote aus dem Ausland haben. Und welche können das sein, Daniel? Was meinst du?
Ja, du, das kann ja Söser sein, weil er hier extrem auffällt auf dem Platz in den Statistiken und wahrscheinlich, ja, dann auch Wittig, weil er auffällt auf den Statistiken.
Nee.
Und Ack.
Der zweite Spieler soll, also ich habe so ein paar, ich sag, wissen was gehört, auch aus Frankreich, dass man Söser und Ack beobachtet und Ack schon sogar irgendwie ein Angebot schon irgendwie vorgelegt bekommen hat. Und diese beiden Spieler werden beobachtet. Finde ich ganz geil. Sind ja auch beide Spieler, die von mir entdeckt wurden. Finde ich geil.
Ach oder ja, Sebastian, ohne dich wäre doch Futsal Deutschland.
Ja, genau, ohne keinen Spaß. So, jetzt wollten wir da nur einen Spaß, aber das finde ich spannend, dass diese beiden Spieler ja, einerseits, also Söser absolut top Statistiken hat und auch absoluter Leistungsträger ist und Ack halt das größte Talent. So, und dass diese beiden Spieler Aufmerksamkeit ziehen im Ausland. Auch wieder eine große Anerkennung. Die ersten beiden Spieler, die da vielleicht so eine große, also größere Aufmerksamkeit ziehen über diese Bühne, Elite-Runde, ne? Finde ich super. Also freut mich enorm für die Jungs. Auch wenn ich natürlich die beiden Spieler lieber in der Bundesliga sehe. So, aber wer weiß,
so ist das,
vielleicht,
ja?
wird der Ack, vielleicht wird der Ack unser erster Profi im Ausland. Vielleicht in der französischen ersten Liga.
Dann werden die anderen auch sagen, boah, die haben Ausländer, also die haben Auslandsfutsalspieler, ne? Ausländische Profis dabei. Wie,
ja, genau.
Wie bei den Franzosen, wo man ja auch gesagt hat, zwei Spieler spielen dann in Spanien, so wie früher so im Amateurfußball. Ja, der hat mal höher gespielt. Das
ist ja,
immer so direkt der Angstfakt.
Herr Daniel, das wäre doch mal geil. Ein deutscher Spieler in der spanischen Profiliga. Wie geil wäre das?
Erleben wir auf jeden Fall. Ich glaube, Suat Ak ist auf dem Weg. Ich meine, der ist klein, der ist wendig, der hat alles, was du da brauchst. Wäre jetzt sogar gut, wenn er da mal Serie B geht und einfach sich an das Niveau langsam gewöhnt. Spanien ist also auch nicht schlecht, da mal vielleicht ein halbes Jahr zu investieren. Wäre vielleicht auch ein guter Move für Suat Ak.
Ja, also ich habe nur gehört, dass beobachtet wird. Dass da, also mir wurde berichtet, dass man beobachtet, die beiden Spieler auffällig waren.
Kann für die Nation gut sein.
Ja,
ja, hoffen wir es.
Für Weidendorf schlecht. wenn sie natürlich die zwei Spieler verlieren würden.
Ja, das stimmt.
Ja, gut, Daniel. Weidendorf ist ein gutes Thema zum Abschluss. Bundesliga.
Ah, Ausblick. Ja.
Wollen wir noch mal kurz,
ja, da war auch noch was.
Wollen wir kurz noch unsere Tipps abgeben?
Ja, dann mach.
Ja, ich bin noch dabei. Ich muss erstmal hier öffnen. Ich muss auch sehen, wer spielt. Aber ein Spieler bin ich mir ganz sicher, dass das stattfindet, beziehungsweise dass das in der
HSV gegen Pauli, ne? Wird ja live übertragen.
Genau, HSV gegen Pauli. Genau, aber vorher ist noch Hot gegen Stuttgarter Futsal Club. Was sagst du?
Hot?
Oh, warte mal, Daniel, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben die schon getippt, weil wir
Ach
waren
so, ja,
ja
stimmt, wir waren 2 Wochen nicht da.
Ja, aber okay, machen wir doch mal doppelt. Vielleicht hast du einen
Moment. Nee.
Hot, okay, Hot. Hamburger SV bei Pauli, sage ich Hamburg.
Hamburg.
HSV. Bielefeld gegen Weilendorf? Ich sage unentschieden. Ich habe beim letzten Mal Bielefeld gesagt, aber so realistisch ist für mich ein Unentschieden. Isenburg, Pass gegen Fortuna.
Ja, wir haben neue Leute. Wir.
Ja, dann du natürlich. Ja, würde mich überraschen. Aber ich glaube auch, dass ihr den ersten Dämpfer für Pass macht. Vielleicht.
Irgendwann muss er kommen.
Ja. Gut, und dann Liria gegen Ringsburg. Sagst du ohne Perf.
Liria.
Haben wir auch schon mal gehabt. Genau, ja. Liria. Ich glaube auch. Gut, dann haben wir das geschafft. Doppelt gemoppelt hält besser. Zweimal Tipps und doch ein paar andere noch reingebracht.
Super.
Es war mir eine Freude, Daniel. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
Danke. Ja, macht's gut, alle. Ciao, Sebastian.
Vorwiegend wöchentlich.
Genau, richtig. Ciao.